Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und der großen Geburtstagsausgabe. Wir sagen heute nämlich Happy Birthday FC Bayern München. 125 Jahre alt wird der Rekordmeister heute. Am 27. Februar 1900 gründeten 11 junge Männer den Verein im Schwabinger Café Gisela. Und wir feiern mit einem Zeitzeugen, nicht von der Gründung, aber aus einer sehr prägenden Phase des FC Bayern. FIFA-Pitch-Kolumnist Alex Stondl ist da. Hallo Alex.
Hallo Malte, bin gerade kurz zusammengezuckt. Ich habe zwar schon ein bisschen graue Haare, aber so damals war ich noch nicht dabei, habe ich knapp verpasst. Aber Thomas Müller soll dabei gewesen sein.
Ja, zumindest irgendwie. Der ist ja der ewige Müller, der ewige Bayern. Über den haben wir gestern ausführlich gesprochen hier im Podcast. Heute geht es um den Gesamtverein, um ja die 11 Männer damals 1900. Es waren ja nur Männer, die sich vom Münchner Männerturnverein losgesagt hatten, weil die den Fußball als für zu neumodisch, außerdem als englischen Sport betrachtet haben, ihn nur belächelt haben, überhaupt nicht für voll genommen haben. Viel Weitblick hatten die damals nicht.
Ja, wenn die gewusst hätten, aber was sie damit ausgelöst haben. Ne? Ich glaube, Kalle Rummenigge hat es gestern gesagt. Also was für ein First Mover, würde man heute sagen, waren die. Weil alleine schon den Namen FC Bayern, der hat ja nun wirklich, der trifft es ja total. Ne? Also alle anderen Vereine haben ja eher so austauschbare Namen. Borussia, erster FC, keine Ahnung. Und die Bayern sind halt die Bayern. Und das war schon wirklich eine gute Idee damals.
Und sie hatten dann auch später relativ schnell sogar die rot-weißen Trikots übernommen. 1906, da hatten sie sich dann nämlich aus organisatorischen Gründen, aus Platzproblemen und wirtschaftlichen Erwägungen kurz mit dem Münchner Sportclub zusammengetan. Der hatte die Vereinsfarben rot-weiß, die haben sie behalten. Und spätestens seit Sammy Kufur wissen wir, die müssen auch unbedingt sein. Rot-weiße Trikots hat er gefordert damals.
Highlight der Vereinsgeschichte, als er auf dem Meisterbalkon stand und sang, wir wollen rot-weiße Trikots. Und das war irgendwie so ein Moment, in dem auch er sozusagen total den Nerv getroffen hat. Also in dem Moment war eigentlich jedem klar, wieso ist da keiner vorher drauf gekommen? Und heute spielen sie ja oft damit. Und kennt halt aus den tollen 70er Jahren legendäres Trikot. Ich hatte keins, allerdings.
Gab es das damals schon, diese ganzen Merch?
Ich glaube, ehrlich gesagt, nee.
Das hat auch Uli Hoeneß erst 1983 irgendwann eingeführt.
Ja, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass es damals sowas gab. Wenn man irgendwie ein Trikot ergattert hat, dann war irgendwie, wenn man die irgendwie von einem Spieler bekommen hat. Aber da war man ja sehr weit entfernt davon. Im wahrsten Sinne des Wortes war es einfach im Olympiastadion. Da musste man ja einen Wanderausweis beantragen, um zur Rasenfläche zu kommen.
Und ein Fernglas, um von den Tribünen überhaupt irgendwas entdecken zu können. Ja. Den Spruch mit dem Fernglas hat Uli Hoeneß dann später nochmal in anderer Funktion benutzt, gerade um eben die Erfolge und den weiten Abstand der Bayern vor der Konkurrenz dann zu illustrieren. Aber diesen weiten Abstand, da hat es ja dann auch sehr lange gebraucht, bis die Bayern den dann zwischen sich und die Konkurrenz gebracht haben. Erster Meistertitel 32, danach war erstmal dann auch wieder lange nichts bis Ende der 60er, dass dann mal so losging. Aber auch da gab es ja nicht diese Alleindominanz. Da war ja immer noch mindestens eine Mannschaft dann, die dem Platzhirschen da so ein bisschen Konkurrenz macht.
Also das Verrückte ist ja, was natürlich viele wissen, aber einige auch nicht, ist, dass die Bayern ja nicht in der 1963 zur Bundesliga gehörten, sondern 1860 München und dass sie ja im Jahr darauf aufgestiegen sind, aber auch nicht als Erster ihrer Regionalliga, sondern als Zweiter. Also es war ein holpriger Start, aber sie hatten natürlich das große Glück, dass da ein paar ganz passable Fußballer zu der Zeit anfingen. Und dann ging es ja relativ schnell bergauf. Ne? Ja klar, Ende der 60er noch nicht, aber sie haben dann auch relativ schnell einen Europapokal gewonnen.
67.
Und die glorreichen Zeiten waren natürlich in den 70er Jahren. Und das natürlich sind die heute auch sehr erfolgreich, aber man würde wahrscheinlich weniger über sie reden, wenn sie das Niveau nicht gehalten hätten. Aber es gibt halt so eine ganze Generation, die das geprägt hat. Und ich gehöre auch dazu. Also ich bin zwar nicht in München aufgewachsen, aber die glorreichen Europapokalnächte vor allem, die bleiben schon in Erinnerung. Gefühlt irgendwie ganz Deutschland vorm Fernseher saß und irgendwie doch auch mitgezittert hat.
Ich habe es erst später dann mitgekriegt, als die Erfolge nicht mehr so waren. Ich bin nach den Europacup-Siegen der Bayern in den 70ern geboren. Ich bin dann mit den Bayern in den 80ern und 90er Jahren dann eher sozialisiert worden. Dieses traumatische Erlebnis 1987 im Finale in Wien, im damals hieß es noch Praterstadion, 1:2 gegen den FC Porto, Rabah Majer mit diesem Hackentor.
Mit der Hacke. Ja.
Oh, ja.
Ja, das, also da hast du einen schweren Start gehabt. Das war nicht die besonders beste Zeit. Also ich kann mich auch erinnern, die sind ja, extrem gestrauchelt am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Ich meine, Jupp Heynckes ist entlassen worden, da das erste Mal. Die haben sich irgendwo im Mittelfeld aufgehalten. Übrigens nach einer Niederlage gegen die Stuttgarter Kickers, war man nicht außer Acht lassen.
1-4.
Und 1-4, genau. Legendäres Spiel. Und ja, und danach ging es erst richtig los mit dem FC Hollywood. Hat eigentlich alles angefangen. Da waren sie jetzt auch nicht super, super erfolgreich, aber schon erfolgreich. Also mein UEFA-Cup-Sieg, erste Meisterschaft, oder nicht erste Meisterschaften, sondern Meisterschaften, Champions League-Finale 99, dramatisch. Und irgendwie 2001 so der Höhepunkt oder der Abschluss, der Hollywood-Ära mit dem Champions League-Sieg in Mailand.
Erfolgreich schon, aber eben auf nationaler Ebene eben nicht diese Alleinstellung, die sie jetzt vielleicht in den letzten 12 Jahren dann hatten, wo sie wirklich Serienmeister wurden. Das waren sie in den 90ern ja gar nicht. Da waren ja immer andere Mannschaften, die dann auch gestört haben in diesen legendären 90ern. Werder Bremen, die One-Hit-Wonder mit Verlaub, 1. FC Kaiserslautern zum Beispiel. Oder dann die später dann regelmäßig störenden Dortmunder, die dann dazwischen kamen. Also es war ja immer Konkurrenz da. In den 70ern waren noch die Gladbacher da, dann zwischendurch auch mal kurz der HSV. Also Bayern hat sie alle überlebt, aber sie haben auch dann doch diese Dominanz und diese Konstanz auch an der Spitze zu haben, einfach nicht gehabt. Lag das auch daran, dass sie in den 90ern eben diesen FC Hollywood-Charakter einfach hatten?
Also, ob das daran liegt, weiß ich nicht so genau. Also, es liegt auf jeden Fall daran, dass, ich sage immer, die Bahn sind eine KG, Kompetenz und Geld. Also die zwei Sachen sind da halt zusammengekommen und haben sich auch über Jahre als das Gleichgewicht gehalten. Also klar war das mit Uli Hoeneß, ist es mit Uli Hoeneß alles zu verbinden. Und gestern haben sie es ja wieder gesagt, ein schuldenfreier Verein, das ist eigentlich unglaublich auf dem Level, ein schuldenfreier Verein zu sein. Und also ob die Basis dafür mit dem FC Hollywood gelegt wurde, weiß ich nicht genau. Sagen wir mal so, die erfolgreichen Jahre folgten nach dem FC Hollywood. Die unterhaltsamsten Jahre waren auf jeden Fall die Ende der 90er Jahre mit dem FC Hollywood. Ich meine, das habe ich ja selber als Reporter erlebt. Ein einziges Fest, also keine Woche ohne irgendwelchen Skandale oder irgendwelchen Schlagzeilen, ohne irgendwelchen lustigen Geschichten. Dagegen ist das ja heute alles, wirkt das ja KI-gesteuert sozusagen. Klar, spielen die super und besser als damals und die Mannschaft hat ein viel besseres Niveau. Aber damals war das wirklich noch richtig unterhaltsam. Das muss man einfach sagen, so Leute wie Mario Basler, Mehmet Scholl, Lothar Matthäus, wie sie alle hießen, das ist ja unglaublich gewesen. Jeder Ich-AG, jeder sein Ding durchgezogen, jeder auch mit der Presse gespielt oder die Presse ausgenutzt. Also stell dir mal heute vor, keine Ahnung, der Kimmich würde jetzt oder Neuer würde jetzt seine Tagebücher präsentieren, wo lauter Interna aus der letzten Saison drinstehen. Also das ist ja völlig undenkbar heute. Da würde wahrscheinlich sofort rausgeschmissen. So. Und damals war das halt, ich würde nicht sagen Tagesprogramm, aber es war einfach eine unglaublich unterhaltsame Zeit. Ein bisschen vermisse ich das schon heute. Heute ist alles glatt gebügelt. Heute geht es fast nur noch ums Geld und wer wechselt wohin und was ist mit der Champions League. Damals war das alles noch ein bisschen breiter gefächert.
Heute ist es mir san mir. War das damals dann eher, du hast es gesagt, ich AGs, eher ich bin ich, so wie
ich bin
Louis
ich.
Van Gaal
ja,
das mal gesagt hat. Mir san mir, aber ich bin ich.
Absolut, also das hat man damals schon gemerkt. Also jeder Spieler hat so sein Thema gehabt und seine Strategie und auch seine Journalisten und jeder hat nach sich selbst geschaut. Es gab kein richtiges Wir-Gefühl. Vor dem Hintergrund ist es eigentlich fast ein Wunder, wie viel sie dann doch erreicht haben. Und spannend wurde es natürlich dann 1999 mit dieser dramatischen Niederlage, mit den zwei Gegentoren in der Nachspielzeit sozusagen, dass sie da plötzlich auch irgendwie von den Leuten ein bisschen mehr gemocht wurden, auch von denen, die sie gehasst haben, ne? Dass man die dann, dass sogar diese Leute gesagt haben, also das tut mir jetzt sogar um die Bayern leid, was sie da erlebt haben. Und danach hat sie jeder noch mehr verfolgt und geschaut, was die machen. Und glaube ich schon auch unterbewusst ein bisschen gedacht, na, vielleicht schaffen sie es ja mal. Es wäre ja eigentlich schon, verdient hätten sie es ja eigentlich schon. Und diese 2 Jahre zwischen 99 und 2001 waren so das Ende vom FC Hollywood und auch ein also wie ein Drehbuch eigentlich, ne? Mit dem großen Höhepunkt, mit dem Sieg gegen Valencia im Elfmeterschießen, mit Oli Kahn, natürlich dem verrückten Oli Kahn, der dann auch noch die Elfmeter hält. Besser hätte es nicht aufschreiben können.
Und vorher noch dieses wahnsinnige Bundesliga-Finale, dieses Herzschlag-Finale mit dem Fastmeister Schalke 04 und dann dem wirklichen Meister Bayern München durch diesen Treffer von Patrick Anderson in Hamburg in der Nachspielzeit. Indirekter Freistoß im Strafraum. Also ja, packen da ging es eigentlich gar nicht.
Nee, und man darf ja nicht vergessen, das passiert ja alles innerhalb von 4 Tagen. Ne? Ja. Das war Samstag, Mittwoch. So unglaubliche Ereignisse hintereinander und ich meine, ich war dabei beide Male und ich weiß noch, dass ich dann am Sonntag ein großes Interview mit Uli Hoeneß machte, da weiß ich auch noch, dass er eben das erste Mal darüber gesprochen hat, über auch die Zeitenwende in der Führung des Vereins und wie der Verein aufgestellt wird und dass sie das erste Mal darüber nachgedacht haben, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr da sind. Ich kann mich noch erinnern, dass er damals erzählt hat, dass ihm jemand eine Frage gestellt hat, die bei ihm für das Umdenken gesorgt hat. Was ist eigentlich, wenn ihnen was passiert oder wenn sie nicht mehr da sind? Und daraufhin hat Uli Hoeneß angefangen, den Verein umzubauen in die Form, die er jetzt hat. Aber diese 4 Tage, legendäre Ereignisse, die Stimmung im Volksparkstadion, also was habe ich selten erlebt, wie in den letzten Minuten erst die Stimmung, als Barbares das Tor schießt zur vermeintlichen Meisterschaft für Schalke. Und dann in der Nachspielzeit der Elfmeter, Anderson, auch noch ausgerechnet Anderson, der war ja wirklich nicht einer der stärksten in der Saison. Das war mit Abstand der langsamste Spieler in der Mannschaft, also so eine Art Mats Hummels der 90er Jahre. Und es gibt diese Szene, wie er nach dem Tor zur Mittellinie rennt oder zur Seitenlinie rennt. Und das muss man sich mal anschauen. Das ist so lustig, weil Owen Hargreaves, der damals schnellste Bundesligaspieler der Bundesliga, hat es nicht geschafft, ihn einzuholen. So war der auf Adrenalin und so ist er zur Seitenlinie gesprintet, der langsame Anderson. Unglaubliche Ereignisse waren das. Erinnere ich mich immer wieder gern daran.
Ein eigentlich kühler Schwede, der da dann wirklich seinen Emotionen freien Lauf ließ. Ja, der Abschluss, der krönende Abschluss der Phase FC Hollywood. Man kann ja diese FC Hollywood-Ära gerade auch nochmal schön in der ZDF-Mediathek nachgucken, in einer wirklich tollen Serie, wo dann auch einige Zeitzeugen zu Wort kommen und diese ganze Ära dann auch nochmal Revue passieren lassen. Du hast ein paar Stichworte schon genannt. Du hattest vorhin aber auch schon genannt, diese Entlassung von Jupp Heynckes damals, Anfang der 90er, die ja dann in einer doch sehr, sehr schwierigen Phase für den FC Bayern mündeten, wo sich dann Franz Beckenbauer und Kalle Rummenigge gemüßigt fühlten, aus dem eigentlich fußballerischen Quasi-Ruhestand dann erstmal zurückzukommen und als Vizepräsidenten aufzutreten. Jetzt war ich damals noch relativ jung und habe gedacht, naja gut, jetzt haben sie die 2 alten Stars mit ihrer großen Erfahrung geholt, aber können die irgendwas da wirklich regeln? Sie konnten regeln.
Sie konnten. Und es gab ja auch immer diese Phasen, in denen dann Franz Beckenbauer wieder das Traineramt übernommen hat später. Und das haben ja auch viele Spieler dann immer erzählt, dass du, wenn die Mannschaft nicht richtig funktioniert hat und dann war plötzlich der Kaiser in der Kabine, dass da alle, ich sage jetzt mal, nicht stramm gestanden sind, aber dass das schon, also Franz Beckenbauer war ja damals schon eine Legende und der hat eben doch seine Auswirkungen immer wieder gehabt. Und das muss man einfach sagen, die damalige Führung hat es halt immer wieder geschafft, aus Krisen zu lernen und was Neues daraus zu bauen. Und immer einen Schritt weiter zu machen. Klar gab es den Rückschlag in den 80er, 90er Jahren, aber es war ja nie so, wie es bei manchen anderen Vereinen passiert. Schaut euch die 2. Liga heute an. Ja, so weit war es bei Bayern nie. Also war das Schlimmste, irgendwie Mittelfeld zu landen. Und sie haben es immer geschafft, gestärkt daraus hervorzugehen und dann in den 90ern so langsam Anlauf zu nehmen, was dann eigentlich in den im 21. Jahrhundert sich so richtig manifestiert hat, dass sie dann halt wirklich eine der ganz großen Mannschaften in Europa wieder waren, die keiner unterschätzt und die außer Glasgow vielleicht und die irgendwie immer, die man immer zu den Top-Mannschaften zählt und zu denen auch Spieler kommen ab und zu mal, bei denen man das nicht gedacht hätte früher. Also ich sage jetzt mal an Harry Kane zu FC Bayern, das war ja auch so ein Moment, in dem man gedacht hat, wow, jetzt sind die Bayern, aber da waren die schon immer auf der Karte, aber jetzt sind sie richtig auf der Karte, wenn so ein Spieler in die Bundesliga kommt.
Aber in dieser Saison damals, wo es dann eben ja schon mal fast Richtung 2. Liga ging, das hatten ja einige damals auch da war jetzt die Personal Planung nicht ganz so ideal. Da kamen dann zur Winterpause, glaube ich, Spieler wie Alois Reinhardt und Jan Wouters. Ich möchte keinem zu nahe treten, aber das war fußballerisch jetzt nicht die feinste Klinge und nicht die Kategorie Harry Kane 30 Jahre später.
Nicht unbedingt. Wobei Wouters war ja auch schon, kam ja auch aus Holland oder war ein holländischer Nationalspieler.
Europameister.
Europameister. Man hat sich schon ein bisschen was erhofft. Ja, aber du hast recht, es gab schon sehr lustige teilweise Transfers. Ich denke da nur an die ganzen Engländer und Schotten. Man kriegt die Namen alle gar nicht mehr zusammen.
McInally, vorher, ja. Ende der 80er.
Mac und Mac, wie hieß der andere? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Milo Mihailovic, der nachher mit Gewinn sogar noch an Schalke verkauft wurde, wie die Bayern das geschafft haben. Ich glaube, das war Uli Hoeneß Meisterstück.
Und dann war noch Valencia, wie hieß er mit Vornamen?
Adolfo
Valencia, der Entlauber, haben sie ihn genannt. Weil er sehr gerne auf dem Trainingsplatz die Bäume in die Bäume geschossen hat. Also der hat den Weg geebnet für Alex Ziegler später. Mhm. Da haben sie noch nicht so richtig, da haben sie noch geübt quasi. Aber das verschwimmt auch ein bisschen in der Erinnerung. Jetzt, wo wir drüber reden, man erinnert sich natürlich bei Bayern an drei Phasen eigentlich. Das ist einmal diese goldenen 70er, dann FC Hollywood, das ja tatsächlich, hast du ja gerade gesagt, sind diese unglaublich guten, wirklich richtig guten ZDF-Doku. Also nicht nur für deutsche Verhältnisse gut Doku aufgezeichnet wurde oder beziehungsweise wiedergespiegelt wird und dann eben dann die ganz erfolgreiche Zeit, also die dann eben nicht so emotional mehr war, aber natürlich Titelregen. Also inzwischen gewöhnt man sich ja daran, dass alle paar Jahre die Bayern die Champions League gewinnen und man darf einfach nicht vergessen, 2001, das waren fast 30 Jahre dass die Fans warten mussten. Und das war eben auch in der Hollywood-Ära der ganz große Stachel, dass man diesen Pott so lange nicht mehr gewonnen hat. Und das passt halt überhaupt nicht mit mir, sondern mir zusammen. Viele Anläufe, viele Fehlanläufe, viele Krisen. Und dann 1999 Manchester. Mhm. Aber ja, sie haben es dann geschafft.
Ein Happy End dann in dieser Zwischenphase dann geholt. Aber diese Zeit des FC Hollywood, die du ja dann auch als Reporter für die Abendzeitung sehr hautnah erlebt hast. Was sind da so Anekdoten, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Gar nicht jetzt mal unbedingt die sowieso jeder kennt, wie die Wutrede von Trapattoni, aber vielleicht so, ja, was du noch so darüber hinaus erlebt hast. War ja eine ganz andere Zeit, auch im Zugang zu den Spielern.
Ja, also mir bleibt natürlich in Erinnerung die Nähe, die man hatte zu den Spielern noch. Als Reporter durfte man damals ja sich direkt an den Trainingsplatz stellen, zwischen die Kabine und den Rasen. Das heißt, man konnte das ganze Training beobachten, man konnte mit den Spielern reden auf dem Weg zur Kabine. Man hat damals noch viel mehr Beef gehabt mit den Spielern, weil man ja auch ein bisschen offensiver berichtet hat, weil die Spieler ja auch offensiver agierten in der Öffentlichkeit. Also meine Highlights waren auf jeden Fall mein Streit sozusagen mit Lothar und mit Mehmet, also zu verschiedenen Zeiten mit Mehmet Scholl, die aber beide sich da super, fand ich, verhalten haben. Also ich weiß noch, dass Lothar einmal nach dem Training vor allen Leuten mich sozusagen zur Rede gestellt hat und mich gefragt hätte, warum ich eigentlich nicht aufhöre, weil ich ihn immer getriezt habe in meinen Berichten. Und wir uns dann ganz nett unterhalten haben, aber es ging halt dann trotzdem weiter. Und als ich dann 2000 zur Welt wechselte, werde ich nie vergessen, als Bayern-Reporter zur Welt, wusste er sofort, der ist jetzt bei der Welt und der kann sich jetzt nicht leisten, dass Lothar Matthäus nicht mit ihm spricht. Und im ersten Trainingslager im Winter, ich war in La Manga, komme ich ins Spielerhotel und Lothar Matthäus schreit durch die ganze Halle, Steudel, ich hab's dir immer gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Also es war total lustig. Und danach hat er auch tatsächlich wieder, haben wir uns versöhnt und haben wieder miteinander gesprochen. Mhm. Und mit Mehmet Scholl war es so ähnlich. Der hat mich auch irgendwann zur Rede gestellt und hat gesagt, was ich eigentlich gegen ihn hätte. Unter dem Gejohle der Fans natürlich, die drumherum standen. Und da hatte ich auch nicht damit gerechnet, mit der Reaktion, dass er dann, weil ich dann gesagt habe, was willst du, ich kann keine Geschichte mit dir machen, weil du nie mit jemandem sprichst, also muss ich Geschichten über dich machen und muss ins Archiv greifen und das Archiv sieht leider nicht gut aus für dich. Und dann hat er damals gesagt, okay, wir müssen essen gehen, das fand ich total überraschend. So, und aber das war damals halt so, dann sind wir essen gegangen, haben uns kennengelernt, waren auch eine Zeit lang befreundet Und er hat mir jetzt aber nie irgendwie was gesteckt oder so, sondern wir waren einfach, wir haben uns einfach gut verstanden. Und klar kriegst du dann ein bisschen besseres Gefühl für die Mannschaft, wenn du jemanden kennst. So. Aber das waren halt so Dinge, die es, glaube ich, heute nicht mehr so gibt. Das ist so ein bisschen ein gutes Verhältnis oder auch ein schlechtes Verhältnis, aber dass beide Seiten daran arbeiten, zwischen den Spielern und den Journalisten gab. Das hat sich eben, finde ich, positiv auf die Berichterstattung ausgewirkt. Die war halt einfach lebhafter damals. Ja. Und es war auch menschlicher. Heute ist es halt eben nicht mehr so. Heute ist es schon sehr, also wirklich technisch und, sag ich mal, SEO-optimiert, die Berichterstattung, im Sinne von, sie werden nicht glauben, welcher Spieler vielleicht doch nicht zur Bahn wechselt. Das ist sozusagen oft die Berichterstattung. Und natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, die richtig ihren Finger am Puls haben. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich früher, hat es echt schon viel mehr Spaß gemacht. Und man dachte immer, was passiert jetzt als nächstes? Und keine Ahnung, jeden Montagabend saß jemand von Bayern im Blickpunkt Sport im Dritten. Das war ja auch Pflichtprogramm. Und da passierte wieder irgendwas. Und dann konnte man wieder darüber berichten. Und dann, keine Ahnung. Also es war schon eine super, super aufregende und lustige und spannende Zeit. Aber sie hatten halt die Erfolge nicht. Und Uli Hoeneß hat dann halt wahrscheinlich irgendwann gedacht oder gesagt, es liegt eben daran, hat er vielleicht auch ein bisschen recht gehabt, dass das halt die Mannschaft, die wir haben, ist keine richtige Einheit. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selbst. Und das geht. Und dann sind ja langsam so die englischen Verhältnisse eingezogen an der Säbener Straße. Und so gesehen muss man ihm recht geben. Damit kamen dann auch immer häufiger die Erfolge, dass die Mannschaft dann nicht mehr diese Unruhe hatte und dass man vielleicht auch Spieler geholt hat, die nicht mehr diese Unruhe hatten oder reingebracht haben, wie ein Lothar Matthäus oder ein Mehmet Scholl oder ein Mario Basler. Ne? Sieht man ja auch in der FC Hollywood-Doku, wie der da in der Talkshow sitzt und sich da eine Zigarette anmacht in der Talkshow. Stell dir mal vor, heute würde sich Harry Kane in der Talkshow bei Maischberger eine Kippe anmachen, was da los wäre. So. Aber das haben sie halt geändert bei Bayern.
Es wurde damals ja auch nicht jedes Interview dann vorgelegt, nochmal der Presseabteilung, dass da nochmal drüber gegangen wurde, dass da noch was geglättet wurde, sondern ihr durftet da relativ frei schalten und walten mit dem, was euch die Spieler dann auch erzählt haben.
Ja, aber das musstest du dir halt auch verdienen als Reporter. Das war ja nun wirklich außergewöhnlich, als ich bei der Abendzeitung angefangen habe. Eines Tages kam dann im Sommertrainingslager, lief Markus Hörwig, der damalige Mediendirektor, durch die Runde und gab jedem einen Zettel, einen DIN A4-Zettel mit dem Bayern-Logo oben drauf. Und ich dachte, was sind das jetzt? Pressemitteilung? Ist irgendwas passiert? Und dann war das die Liste der Handynummern der Bayern-Spieler. Und daneben bei manchen auch die Festnetznummer. Also bei Oli Kahn stand da die Festnetznummer. Bei, ich glaube, Lothar Matthäus und Mario Basler stand auch das Autotelefon. Die waren natürlich schon immer damals schon was Besonderes. Die Autotelefonnummer. Und dann hieß es, ja, ruft sie halt an, wenn ihr was wollt. Und das hat natürlich, sorgte für sehr viel Unterhaltung, aber natürlich auch für sehr viel, das haben sie dann auch irgendwann gemerkt bei Bayern, dass das natürlich viel Arbeit macht, wenn jeder Spieler völlig unkontrolliert von sich gibt, worüber er gerade nachdenkt oder was ihn gerade beschäftigt. Aber es war tatsächlich so, dass du die Spieler für eine Vorschau oder für, wenn du eine Einschätzung brauchtest, einfach angerufen hast und die auch mit dir gesprochen haben. Und du könntest ja einzelne Stimmen auch so verwenden, das musst du ja nicht autorisieren lassen, aber wenn du ein Interview draus machst, ist es ja in Deutschland so, dass du es autorisieren lassen musst. Ist ja in anderen Nationen nicht so. Du musst es autorisieren lassen vom Spieler. Und viele Spieler haben damals gesagt, wir kennen uns jetzt schon so gut, mach halt so. Aber du konntest natürlich ja nicht machen, was du wolltest, weil wenn du es schlecht gemacht hast, dann hat er halt nicht mehr mit dir gesprochen. Ja. Und bei mir war es zum Beispiel bei Uli Hoeneß und bei Oli Kahn so, dass ich in diesem Modus war. Die haben dann halt gesagt, die haben nicht mal gefragt, was machst du denn da jetzt oder so. Und dann habe ich halt ein Interview am nächsten Tag über eine ganze Seite mit dem, war in der Zeitung, auch bei der Welt dann später. Oder mit Hoeneß, die haben da nie ein einziges Mal sich beklagt. Das lief halt über die Vertrauensschiene. Und wenn du das missbraucht hättest, dann hätten die halt nie wieder mit dir gesprochen oder sehr lange nicht mit dir gesprochen. Das war halt eine andere Art, das zu regeln, noch so eine hemdsärmlichere Art. Und heute ist das halt, natürlich verstehe ich das Interesse der Vereine. Heute läuft das halt so, du sprichst mit einem Spieler, wenn du ihn überhaupt irgendwie mal kriegst, das kriegst du ja auch nicht. So. Du kriegst ja ganz selten mal einen Einzeltermin. ich kann mich erinnern, 2002 beim WM-Finale saß ich da in Yokohama auf der Tribüne und guckte auf den Platz runter und sagte, von 11 von den Spielern habe ich mit 10 Spielern Einzelinterviews gehabt in den letzten 3 Wochen. Das ist ja völlig undenkbar heute. Ist egal, für wen du arbeitest. Und dann gibst du dein Interview halt dem Spieler, seinem Spielerberater, der gibt ihn seinem Pressesprecher, der gibt ihn dem Bayern-Pressesprecher. Im schlimmsten Fall bei der Nationalmannschaft gibt der es noch dem Mediensprecher der Nationalmannschaft, dem Pressesprecher des FC Bayern. Und dann ist es richtig, wie heißt das Spiel?
Stille Post.
Stille Post. So, du kriegst dann so ein Interview und denkst, wer hat denn dieses Interview geführt? Oder mit wem wurde denn da gesprochen? Ja. So, weil völlig andere Dinge plötzlich gesagt wurden, als vorne reingegeben wurden. Und das gab es halt damals nicht. Damals wurde halt richtig rausgehauen noch. Ne? Also Mario Basler ist ein Beispiel, da weiß ich noch, da war ja damals schon immer die Diskussion, ist der fit genug? Und der baute ja manchmal ein bisschen ab und so. Und dann ging so eine Vertragsverlängerung und dann hatte ich mit Uli Hoeneß gesprochen und dann sagt Uli Hoeneß, wenn der unter den ersten 5 bei den Laktattests ist, kriegt er einen 5-Jahres-Vertrag. So. Ein Riesending natürlich, ne? Ich gleich, zack, schnell ein kleines Interview draus gebastelt, hat er sich dann aber auch nie beschwert, weil er hat es ja gesagt. Das galt ja damals schon das gesprochene Wort so bei ihm. Und am nächsten Tag habe ich halt dann den Roger Wittmann angerufen, seinen Berater. Und der hat dann total zurück. Der sagte dann wörtlich, weil ich ihm das dann gesagt habe, sagte wörtlich, da sehen Sie mal, wie hohl der im Kopf ist, hat er damals gesagt. Das stand in der Zeitung am nächsten Tag. Das werde ich nie vergessen. Das war halt so. Da hat man jetzt nicht, heute würden dann Klagen kommen und Unterlassungserklärungen und keine Ahnung was, weil ja die Welt würde aus den Angeln gehoben, würde sich Donald Trump wahrscheinlich einschalten. Und damals war das halt, man hat gelacht darüber. Ich weiß nicht, ich kam damals zum Heimspiel in den Pressesaal, die Kollegen haben sich schlapp gelacht und damit war das erledigt. So, und dann ging es weiter im Programm.
Bei dir hat dann auch nie irgendwie mit unterdrückter Nummer mal der Hoeneß angerufen und sich über irgendwas beschwert und gesagt, Steudel, du hast keine Ahnung.
Doch. Das hat er gemacht. Also der hat sehr gern mit unterdrückter Nummer angerufen und gesagt, das geht ja gar nicht, was du da geschrieben hast. Aber jetzt nicht, weil ich ihn falsch interpretiert habe oder so oder was Falsches übrigens, sondern weil er halt mit der Meinung nicht zufrieden war. Und das hat er häufig gemacht. Aber in beide Richtungen hat er das tatsächlich gemacht. Also der hatte auch damals war der sehr kommunikativ, was das Thema sozusagen Einschätzung eingeht. Und dem war das sein FC Bayern so wichtig, dass er, glaube ich, den Reportern immer damit sagen wollte, du bist jetzt auf dem richtigen Weg oder du bist auf dem falschen Weg. Und das hat mitunter wirklich seltsame Ausmaße angenommen. Also wenn man dann von Uli Hoeneß angerufen wurde und so ein bisschen gemaßregelt wurde, war das trotzdem immer lustig am Ende so. Er hat aber auch manchmal sich eingeschaltet, wenn er wusste, du hast eine Geschichte, die ihm nicht so richtig passt, dann hat er versucht sozusagen zu verhandeln. Oder er hat, ich weiß nicht, zu mir hat er mal gesagt, ich weiß noch, das war aber schon unter Van Gaals Zeiten, da saß ich in dieser, da kam immer auf Sky war so eine Talkshow, die kam, glaube ich, schon donnerstags, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Und da hatte ich relativ kritisch mich zu Van Gaal geäußert, obwohl der damals noch so in der erfolgreichen Phase war. Aber ich hatte schon mitgekriegt, dass die Spieler da nicht so richtig und so weiter. Und da weiß ich noch, da hat er mich tatsächlich 3 Monate später hat er angerufen und hat gesagt, ich will nur sagen, Sie waren der Erste, der das ausgedrückt hat, was mit Van Gaal nicht stimmt. Und das findet man natürlich toll als Reporter, sowas zu hören. Also er hat Feedback in alle Richtungen gegeben.
Die 90er Jahre, auch für jemanden, der als Reporter dabei war, unheimlich unterhaltsam und natürlich auch befriedigend für die Arbeit. Als Bayern-Fan damals, als Schüler, war das nicht so einfach, weil man gönnte einem nichts. Man wurde eigentlich, entweder wurde man ausgelacht, weil sie verloren, oder wenn sie gewannen, wurde man bepöbelt, dass sie gewonnen haben. Es wurde damals schon so getan, als wären sie Serienmeister und würden eigentlich nur gewinnen, was ja überhaupt nicht stimmte. Und es war schwer, das damals dann als Fan wirklich manchmal zu ertragen, vor allen Dingen, wenn man Bayern-Fan im hohen Norden ist, wo man dann quasi auch nur Alleinkämpfer ist.
Also auf der einen Seite hast du natürlich recht, auf der anderen Seite, also nee, sagen wir so rum, Jochen Köhn, der bei der Chefredaktion von Sportbild saß, hat mal den großen Satz gesagt, ganz Deutschland liebt die Bayern, bis auf die 50%, die sie hassen. Und das bringt es genau. Also jeder interessiert sich für Bayern. Und das ist eben das Tolle an den Bayern. Jeder will wissen, was ist mit Bayern. Und jeder hat einen emotionalen Bezug zu der Mannschaft. Und das gibt es halt bei keiner anderen Mannschaft in Deutschland. Und die andere Sache ist die, ich habe mich ja schon oft in meinen Kolumnen lustig gemacht über jammernde Bayern-Fans. So wie du jetzt gerade so, oh ja, das war so schlimm. Ey, Bayern-Fans müssen die glücklichsten Menschen der Welt sein. Das Schlimmste, was ihnen je passiert ist, ist Platz 13 gewesen. So, andere Fans, die, ja, andere Fans steigen ab, die Vereine gehen insolvent, ich sag Borussia Dortmund, was die alles durchgemacht haben. Ne? Schau dir die zweite Liga an, schau dir den HSV an. Also man, das kriege ich ja hier in Hamburg mit. Ne? Also das sind Menschen, die vor 10 Jahren noch die stolzesten Fans überhaupt waren, die sind gebrochen teilweise, so, weil es so brutal sie erwischt hat. Und das Schlimmste, was einem Bayern-Fan passieren kann in den letzten 10 Jahren, ist Vizemeister werden. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Deswegen sage ich immer, Bayern-Fans wissen nicht, was echtes Leid bedeutet. Ich als Stuttgarter Kickers-Fan, ich weiß das. Ich habe in der Bundesliga gespielt, wollte ich gerade sagen. Wir haben in der Bundesliga gespielt. Wir haben die Bayern wir haben zweimal gegen die Bayern gewonnen. Wir haben unglaubliche sozusagen Erfolge gefeiert. Wir waren im Pokalfinale und jetzt sind wir Dritter oder Vierter in der Regionalliga und sind da unten seit 10 Jahren fest, sitzen da unten fest. Das ist echtes Leid und nicht, was die Bayern-Fans da für Leid erklären.
Jetzt sagst du, die waren Vizemeister, die waren letzte Saison nur Dritter. Also jetzt möchte ich mal sagen, das ist doch nur wirklich Leid.
Oh, mein herzliches Beileid. Du hast recht. Guck mal, aber das ist typisch Bayern. Gefühlt sind sie halt Zweiter. Ob sie Dritter oder Vierter oder Fünfter sind, gefühlt sind sie dann Zweiter, weil sie eben nicht gewonnen haben. Stimmt, Stuttgart ist ja noch mal. Also als Kickers-Fan verdrängt man sowas natürlich leicht.
Auch noch gegen Stuttgart. Und jetzt gibt es die Neuauflage am Freitag dann in diesem Duell, wo vielleicht die Meisterschaft noch mal spannend wird.
Haben wir das nicht gut hingekriegt jetzt, diesen Bogen?
Perfekt,
Von Gisela, Restaurant Gisela 1900 zum Stuttgart-Spiel am Freitagabend. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass die Bayern jetzt ein bisschen tatsächlich anziehen. Also sagen wir mal so, die Geschichte sagt, dass die Bayern immer Ende Februar, Anfang März anziehen. Die nehmen ja die Saison, also so war das zum Beispiel beim FC Hollywood.
Bis auf die letzten
in den
2 Jahre.
Jahren. Ja. Aber in den 90ern war es immer so, ich habe immer in der Redaktion überall gesagt, Leute, auch in den Nullerjahren, nehmt bitte nicht so ernst, was die Bayern im November, Dezember machen. Der wahre FC Bayern kommt immer im Februar, März zum Vorschein. Jetzt muss man natürlich sagen, dass sie das fast versemmelt hätten gegen Glasgow. Es war ja wirklich knapp, muss man mal sagen. Es war einen guten Konter entfernt, waren die vor einem möglichen Desaster. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt vor allem nach dem Frankfurt-Spiel, das war ja jetzt ja auch das erste Mal, dass sie gegen eine wirklich sehr gute Mannschaft so klar gewonnen haben. Das war ja immer das Manko bisher, dass sie nur gegen so, dass sie die Punkte gegen die Mannschaften gesammelt haben, die nicht so dolle sind und die richtig gut sind, immer nur höchstens unentschieden oder auch verloren haben. Der Achtelfinaleinzug bringt natürlich Selbstbewusstsein, bestimmt auch das Frankfurt-Spiel. Kann man nicht vorstellen, dass sie gegen Stuttgart verlieren, auch wenn jetzt Kimmich verletzt ist. Ich glaube es nicht. Aber was weiß ich schon. Normalerweise kommt ja immer genau das Gegenteil von dem, was ich sage.
Und Leverkusen,
wobei ich auf den letzten Bundesliga-Spieltag in meinem Tippspiel gewonnen.
Bitte? Ja, guck mal. Leverkusen muss ja am Samstag auch erstmal in Frankfurt bestehen.
So sieht es nämlich aus.
Sollten sie natürlich unter normalen Umständen eigentlich schaffen, aber wer weiß.
Ich finde es ein bisschen schade, dass Bayern gegen Leverkusen spielen muss im Champions League Achtelfinale. Das ist echt ein Jammer. Ich bin auch erstaunt gewesen in der ersten Sekunde, dass das überhaupt geht so im Achtelfinale. War das nicht früher so, dass es da noch nicht ging, dass Mannschaften aus dem gleichen, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Es gab mal eine Zeit, wo das zumindest ausgeschlossen war, aber da...
Ich bin noch zu verwirrt von der 36er. Von der 36er-Tabelle, an der verdaue ich immer noch. aber das finde ich echt schade. Ja. So ein nationales Duell, wo das hätten wir mal immer aufs Halbfinale schieben können, von mir aus. Aber das wird super interessant, weil Leverkusen meiner Meinung nach gerade einen sozusagen gefühlten kleinen Vorsprung hat, auch durch das letzte Spiel. Und auch ja sonst sehr überzeugend auftritt, aber ich glaube, im Europapokal, also Champions League, wird sich irgendwie doch, glaube ich, die Erfahrung der Bayern durchsetzen. Das habe ich so ein bisschen im Blut. Ich sage das jetzt nur, um dir ein bisschen zu gefallen.
Das finde ich gut. Gefällt mir gerade sehr gut, was du hier sagst. Obwohl Uli Hoeneß ja sagt, ihm wird zu viel über die Champions League gesprochen. Meister wäre schon richtig gut. Baut er schon vor, dass das doch nichts wird? Oder ist er realistisch geworden auf seine alten Tage?
Es ist ja, wenn man es mit früher vergleicht, tatsächlich brutal geworden. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass ja inzwischen wirklich nur noch die Champions League zählt. Klar ist es totales Thema, wenn Bayern plötzlich in einem von 10 Fällen nicht Meister wird. So. Mhm. Aber es wird schon echt wahnsinnig alles über die Champions League definiert. Und eine Saison ist komplett verhauen, wenn man nicht im Halbfinale stand. Eine Saison kann auch verhauen sein, wenn man Vizemeister wird und das Champions League-Finale verliert. So. Also eine sehr, sehr anspruchsvolle Konstellation, von denen der handelsübliche Dortmunder und Hamburger nur träumen kann. Aber das haben sie sich halt verdient. Also sie haben sich dieses Level verdient. Früher, um nochmal auf Hollywood zurückzukommen, war das ja immer das absolute Lieblingsthema zu Saisonstart, wenn es noch gar keine Themen gab, selbst beim FC Hollywood nicht. Ja, was ist denn wichtiger, Bundesliga oder Champions League? Und müßige Diskussion eigentlich, aber es war damals, es fing jedes Jahr so an. Mhm. Und natürlich wurde immer gesagt, ja, die Bundesliga ist natürlich das Wichtigste, ist die Basis und das andere ist Cherry on top. Und inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Mhm. Jetzt inzwischen erwarten alle von Bayern da eine erfolgreiche Saison. Jetzt kommt natürlich sehr erschwerend dazu, dass die Bayern, dass das Finale wieder in München stattfindet. Das wäre natürlich echt traurig, wenn das nicht so wäre, wobei ich erinnere mich sehr ungern an das letzte Finale in München. Da war ich nämlich, das war kein sehr schönes Erlebnis. Außer, dass Andi Brehme, der inzwischen verstorben ist, neben mir saß. Das war sehr lustig und nett. Aber das war kein sehr schöner Ausgang. Es hatte ja fast ein bisschen was für Menu wieder. Das dieses späte K.O. Braucht kein Mensch, vor allem nicht im eigenen Stadion.
War ähnlich, vor allem wenn man Spielberichte schreibt. Ich musste da auch nochmal neu anfangen dann am Ende des Spiels. Aber welches Trauma war denn größer? Ich meine, sie sind ja beide gut ausgegangen, 99 und 2012. Es folgte ja dann jeweils die Champions League als Sieger dann. 2001 war das 2 Jahre her, aber welches war traumatisch?
99 ist durch nichts zu unterbieten oder zu toppen, je nachdem, wie man das nimmt. Also das war so unglaublich, dass sogar wir Journalisten es nicht fassen konnten und nicht glauben konnten, dass sowas passieren kann. Ich habe das auch gar nicht richtig, in der ersten Sekunde gar nicht richtig begriffen. Ich war noch dabei, meinen Laptop wieder rauszuholen, um meinen Text umzuschreiben. Und dann war ein riesiger Lärm plötzlich. Und dann war das aber nur, weil die eine Ecke hatten. Also die feierten ja dann diese entscheidende Ecke schon, als ob sie irgendwie die Champions League gewonnen hätten. Und dann noch das Tor. Dann sind ja alle komplett ausgerastet. Und danach diese Stimmung, diese Grabesstimmung, diese unglaubliche Stimme auf dem sogenannten Festbankett. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass Mehmet Scholl in einem weißen Bayern-T-Shirt rumlief und sich Autogramme bei den Gästen holte. Der war völlig durch den Wind. Ich hab Mehmet Scholl auf der Schulter seines T-Shirts ein Autogramm gegeben, tatsächlich. Und
hat er heute noch bestimmt, das Trikot.
Und Ottmar Hitzfeld werde ich nie vergessen, nach dem Spiel, wie der dann auf so einen Golfkart gesetzt wurde, um zur Pressekonferenz zu kommen. Und der Mann sah aus, als ob jemand gestorben wäre. Wirklich, der war einfach... So habe ich den noch nie gesehen. Das war wirklich, man weiß ja, dass er sehr sensibel ist. Aber das, also deswegen haben die Bayern einem ja auch damals eigentlich ganz Deutschland richtig leid getan. Das war wirklich, also selbst das Drama 2012 ist meilenweit entfernt von 1999, meiner Meinung nach. Mhm.
Das war die Vergangenheit und jetzt die Zukunft. Was glaubst du? Herbert Heiner hat gestern Abend gesagt, Bayern ist für die nächsten 125 Jahre auf jeden Fall bestens aufgestellt. Ein Begriff, der immer fällt, der zu Zeiten des FC Hollywood fiel und der auch heute noch fiel, obwohl es eigentlich komplett aus der Mode gekommen ist, Festgeldkonto. Bringt doch eigentlich gar nichts mehr.
Ja, aber es ist schon sehr beruhigend, wenn man es hat, ne? Kann jeder aus Erfahrung sagen. Also... Ich bin so ein bisschen, also sie haben die Basis ist natürlich da, die finanzielle Basis. Sie haben diese ganzen Superverträge, sie haben die ganzen Sponsoren, sie haben dieses Stadion, das abbezahlt ist. Also das Geld kommt und kommt und kommt. Jetzt kommt auch noch die Club-WM, wo man ganz nebenbei nochmal 50 bis 70 Millionen verdient. So, damit kannst du dir natürlich einen Vorsprung erarbeiten und damit kannst du dir eine Basis legen, die richtig toll ist. Was mich so ein bisschen misstrauisch immer macht, beziehungsweise ein bisschen skeptisch macht, habe ich auch ja drüber geschrieben, ist die große Stärke des FC Bayern war diese brutale Kompetenz in den Führungszirkeln. Und da finde ich so ein bisschen der Vorstand, da sitzen jetzt zwei Banker, die niemand kennt, und Max Eber, der seine glorreichste Zeit als Spieler in der am wenigsten glorreichen Zeit für den Borussia Mönchengladbach hinter sich gebracht hat. Da bin ich noch nicht so richtig überzeugt, ob das das Gestell ist, auf dem man sozusagen sicher in die Zukunft fährt. Sehr schiefes Bild, stehe ich gerade fest, aber gut. Aber das fehlt mir so ein bisschen, dass sie da Leute reinsetzen. Klar, natürlich ist es mit Oli Kahn total schief gegangen und mit Brazzo, aber das waren auch wichtig. Sorry, aber die zwei letzten, die ich dafür ausgewählt hätte. Trotzdem würde ich einfach noch mal ein bisschen in diese Richtung denken, weil das hat auch dem Image des Vereins immer gut getan, dass man eben richtige alte Ex-Bayern, klar, Max Eberl hat mal bei Bayern gespielt irgendwann mal, aber nie in seiner guten Zeit. Und das fehlt mir ein bisschen. Und da hoffe ich, dass sich das auch noch ändert, damit dieses Mir sein Mir, was ja eine tolle Marke ist, sozusagen auch in diesem Bereich ein bisschen mehr zur Geltung kommt.
Also ist das, was du oder was wir gerade sehen, eher so ein Interregnum, bis dann Müller, Lahm übernehmen? Würdest du die eher da sehen in so einer Funktion?
Lahm zu 100%. Also ja. Lahm ist ja nun wirklich prädestiniert für den Job beim FC Bayern. Bei Thomas Müller, ja, kann ich nicht gar nicht so. Der ist halt ein lustiger Kerl. Man neigt ja immer dazu, die Lustigen immer denen nicht so viel zuzutrauen. Kenne ich aus meiner eigenen Schulzeit. Aber ja, das sind genau diese Namen, die du gerade genannt hast, die ich da mir wünsche und die bestimmt auch die Fans sich wünschen. Und damit das Ganze noch, sozusagen das ganze Bild des FC Bayern noch runder wird.
Noch runder, als es jetzt schon ist, mit 33 Meistertiteln, 20 Pokalsiegen, 6 Champions League bzw. Europapokalsiegen. Und dabei belasse ich es auch, weil sonst würden wir wahrscheinlich morgen noch sitzen, wenn ich alle Pokalsiege aufzählen würde, die Bayern je geholt alles, haben.
Sie haben alles gewonnen, bis auf die Zweitligaschale.
Ja, warum wohl nicht? Warum haben sie so selten den UEFA-Cup geholt? Weil sie nie in den
Sie Club haben den UEFA-Cup geholt und den Europacup, der Pokalsieger, Europacup, der Landesmeister, Champions League, Club-WM. Sie haben alles geholt, was man gewinnen kann. Alles. So, das ist schon verrückt. Also das kann nicht jeder Verein von sich behaupten. Und natürlich auch nicht in der Menge. So. Und die deutsche Meisterschaft hat nicht mal Real Madrid gewonnen.
Das stimmt, wie schlecht sind die eigentlich? Wer war dein Lieblingsspieler all-time bei Bayern?
Oh, das ist aber eine schwierige gute Frage.
Ich habe mich gestern schon also, schwer getan, mal eine Elf aufzustellen.
Also meine Lieblingsspieler, sag mal so, die Spieler, die mich am meisten beeindruckt haben, also am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich Stefan Effenberg und Oli Kahn, ihre Art, die Mannschaft zu führen, ihre Verrücktheit, ihr Selbstbewusstsein, ihr Hadern, also beim Kahn auch das Hadern, bei Effenberg diese unbedingte Wille zu gewinnen und dieses unfassbare Selbstvertrauen, 10 Fehlpässe hintereinander zu spielen. Ich habe es wirklich mal als Strichliste geführt. Irgendwann mal war das so. Der hat mal 10 Fehlpässe hintereinander gespielt und beim 11. hat er halt das Tor vorbereitet. Jeder andere Spieler wäre nach dem 5. zusammengebrochen, hätte sich nichts mehr getraut. Mhm. Also die beiden, was Führung und so weiter angeht und schon auch, habe ich jetzt diese Tage wieder drüber nachgedacht, Thomas Müller, weil es ihm keiner jemals zugetraut hätte. Der Gerland hat es ja auch gestern gesagt. Jeder, der behauptet, er hätte das vorausgesehen, ist ein Hochstapler. Und weil er schon so oft weg war, überleg mal, der war ja schon unter Kovac weg. Mhm. Und jeder hat gesagt, na, das war's jetzt halt mit dem Müller, der ist jetzt halt alt und so. Und wie viele Trainer hat der überlebt und ist immer noch? Letzte Woche stand er wieder in der Startelf. Ja. So. Der schon, natürlich Franz Beckenbauer, Gerd Müller, aber das ist jetzt nicht die Hollywood-Zeit. Also. Und Mario Basler war natürlich einfach ein Fest für jeden Trinker und Raucher. So. Der auch größte Hoffnungsträger der Nikotinliga. Also wie man so viel trinken und rauchen und so Fußball spielen kann, ist mir eigentlich heute noch ein Rätsel. Heute wird es natürlich nicht mehr gehen. Philipp Lahm hat mir mal erzählt, wer heute zum Training kommt und gestern 2 Bier getrunken hat, das fällt sofort jedem im Training auf, so auf dem Level. Aber damals war das halt, aber den musste man irgendwie auch bewundern. Und es war ja auch ein Riesenkult damals um Mario Basler, so Mitte, Ende der 90er Jahre. Also da kamen Fernsehteams in die Redaktion und wollten nur über Mario Basler reden und der Typ war ja wirklich der Hammer. Also ein paar gab es schon, die vielleicht nicht mal unbedingt, der würde jetzt vielleicht nicht mal unbedingt in der Bayern, in der ewigen Bayern-Elf stehen, aber der war schon echt legendär.
in einer legendären Zeit, dem FC Hollywood, der ja vielleicht wirklich die Basis gelegt hat für alles, was danach kam. Aber stell dir vor, FC Hollywood mit Social Media. Ich glaube, dann wird der ganze Laden da aber explodiert.
Ja, und zwar innerhalb von 10 Minuten, innerhalb von 10 Klicks wird er explodiert. Ja, das ging einfach, und deswegen ging das ja auch langsam zu Ende. Das hat mir der Markus Hörig mal gesagt, der Pressesprecher. Also irgendwann tauchten da plötzlich 10 Leute auf, 20 Leute auf, 30 Leute auf im Presseraum und gesagt, ja, ich bin aber Chef der Online-Seite fußball-bayern.de und ich bin Chefredakteur von über die rechte Seite com und keine Ahnung. Und irgendwann war das halt so viel, dass es nicht mehr ging, was die Pressearbeit vor Ort anging. Aber es hat halt bis heute den Nachteil, dass die Journalisten in der Regel keine eigenen Nachrichten mehr kreieren können, an nichts mehr rankommen und deshalb das, was passiert, umdeuten. Online findet nur noch Social Media eine Umdeutung statt. Jeder versucht, seinen Kniff und seine Erklärung für irgendwas zu finden. Und dadurch gibt es halt ein totales Durcheinander, also in dem einen Bereich. Und der andere Bereich ist halt immer noch diese Wer-Wechsel, wann, wohin, was ich persönlich das Langweiligste am Fußball finde. So, aber viele lieben das natürlich. Deswegen gibt es ja einen Fabrizio Romano und hier Christian Falk, ein alter Kollege bei Sportbild, die tun sich da alle ja sehr hervor. Aber ich persönlich fand das damals schon komplett uninteressant. Was interessiert mich, was nächstes Jahr ist? Ich will wissen, was jetzt passiert, so was da jetzt in der Mannschaft passiert. Und
Und im Moment passiert eine ganze Menge und es wird sicherlich auch in dieser Saison noch eine Menge passieren rund um den FC Bayern. Ich glaube, versprechen können wir, es wird nicht langweiliger. Sportlicher Erfolg, wirtschaftliche Stabilität und gesellschaftliche Verantwortung, das hat sich der FC Bayern auf die Fahne geschrieben, auch für die nächsten 125 Jahre. Ich bin gespannt, vor allen Dingen dann auch noch auf Spieler, die vielleicht irgendwann mal dazukommen. Wir spekulieren jetzt nicht über Namen, was er eben gesagt, magst du nicht gerne, aber ich glaube, es werden sicherlich in den nächsten Jahren auch noch der ein oder andere große Name kommen und Trainer werden sicherlich auch noch zahlreiche kommen in den nächsten Jahren. Ja, und ihr werdet es verfolgen können hier im Fever Pitch Podcast oder auch im Fever Pitch Newsletter und vor allen Dingen auch in Alex Steudels Kolumnen. Wann kommt die nächste Bayern-Kolumne?
Am Freitag, wie immer.
Bist du?
Also morgen. Und diesmal geht es ich nicht.
Ja,
über Mats Hummels wird geschrieben morgen.
Ja, der vielleicht in die Bundesliga zurückkommt. Vielleicht auch nochmal zum FC Bayern, um die Abwehr zu stabilisieren. Na komm, jetzt spekulieren wir.
Da werde ich mein eigenes Gesagtes über den Haufen werfen, werde darüber spekulieren, wohin Mats Hummels wohl wechselt.
Ja, Wasser predigen und Wein saufen. So soll es sein.
Wein schreiben.
Genau. Das Los des Kolumnisten. Alex, danke dir.
Danke auch.